Gut gebrüllt im Steuerdschungel. Steueraffe, der ultimative Tax-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen beim Steueraffen. Das Thema Immobilien, Vermietung, Verpachtung, das beschäftigt uns häufig in der Praxis und wir wollen heute die gängigsten Fragen, die eben im Alltag dazu auftauchen, beantworten. Zu Gast bei uns im Steueraffenstudio ist Elisabeth Wilhelmi von der Hofleitinger Steuerberatung. Hallo Elisabeth.
Hallo, danke für die Einladung.
Elisabeth, wenn ich jetzt da eine Wohnung besitze, die ich ganz gerne, weil ich sie selber nicht verwende, vermieten möchte, was muss ich da mal gleich von Anfang an am Radar haben? Mit was werde ich von Anfang an konfrontiert?
Also ganz wichtig ist, dass einem klar ist, man muss diese Einnahmen versteuern. Dazu muss man Aufzeichnungen führen. Und daraus wird dann pro Jahr eine sogenannte Überschussrechnung erstellt. Das heißt, alles, was ich an Mieteinnahmen habe, muss ich in die Erlöse nehmen oder Erträge, in die Mieterträge und kann auf der anderen Seite die Werbungskosten dagegen setzen.
Elisabeth, wie hoch sind jetzt die Steuern für meine Einkünfte aus dieser Vermietung?
Die richten sich nach dem Gesamtsteuersatz aller Einkünfte, die ich sonst erziele. Ob das jetzt aus einer nicht selbstständigen Tätigkeit, also einem Arbeitsverhältnis ist, oder ob ich noch eine selbstständige Tätigkeit bzw. einen Gewerbebetrieb habe.
Das heißt, wenn ich jetzt als Privatperson vermiete, muss ich diese Einkünfte aus der Vermietung grundsätzlich beim Finanzamt erklären, oder?
So ist das, genau. Hat aber auch einen Vorteil. Dass sollte ich jetzt negative Einkünfte, also Verluste daraus erzielen, kann ich sie unter bestimmten Voraussetzungen gegen meine anderen Einkünfte gegenrechnen.
Und das wirkt sich auf die Steuerlast aus. Also das heißt, der Einkommenssteuer unterliegen dann nur die Einkünfte, die eben auch Überschüsse erzeugen.
Die Überschüsse werden dann mit den negativen Einkünften aus Vermietung und Verpachtung zusammengezählt und daraus ergibt sich dann die Steuerlast des Jahres.
Betrifft mich da eigentlich auch die Umsatzsteuer?
Die kann einen betreffen, weil es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Ich kann bis zu einer gewissen Grenze, nämlich zur Kleinunternehmergrenze, kann ich jetzt steuerfrei das Ganze machen. Das heißt, ich verlange keine Umsatzsteuer für die Miete, kann mir aber auch keine Vorsteuern holen. Das heißt, aus sämtlichen Aufwendungen, Instandhaltungen, Instandsetzungsaufwendungen habe ich nicht das Recht, mir die Vorsteuer zu holen, sondern muss sie dann brutto dagegen setzen.
Das Thema Kleinunternehmer, das haben wir in einer gesonderten Podcast-Folge behandelt. Wenn ihr dazu Informationen braucht, wir verlinken euch gerne die Folge in den Shownotes. Und die Kleinunternehmergrenze ist jetzt ab 2025 auf 55.000 Euro angehoben worden. Bisher lag sie bei 35.000 Euro. Elisabeth, was passiert, wenn ich meine bisherigen Einkünfte aus Vermietung oder Verpachtung eben nicht versteuert habe?
Sollten sie so gering gewesen sein oder negativ gewesen sein und ich habe bisher das auch nicht gegengerechnet gegen meine bisherigen Einkünfte oder dazugezählt zu meinen bisherigen Einkünften, würde ich sehr stark empfehlen, sich das zu überlegen, ob ich es nicht doch jetzt steuerlich angebe und eine Überschussrechnung erstelle. Da es doch sein kann, dass aus der Pflicht heraus, sie zu versteuern, ich es ja auch angeben muss. Also bitte so schnell als möglich dann am besten auch einen Steuerberater zu kontaktieren, der sie dann gerne beraten wird, wie das zu versteuern und zu machen ist.
Wenn ich jetzt meine Wohnung an nahe Angehörige vermiete, muss ich das dann auch in die Steuererklärung aufnehmen?
Wenn ich eine ortsübliche Miete verlange und denen auch eine Vorschreibung darüber gebe, dann ganz klar, dann wird es wie ortsüblich und fremdüblich angesehen.
Elisabeth, in dem Zusammenhang ist ja auch die Abschreibung ein Thema, oder?
Die Abschreibung ist sicher ein großes Thema. Bei Bestandsobjekten, die bereits bestehen, müsste man zurückrechnen und das Ganze auf 66,67 Jahre im Normalfall umrechnen. Auch dazu würde ich empfehlen, einen Steuerberater aufzusuchen, um genau dann festzustellen, wie viel. Beim Neuerwerb einer Immobilie richtet es sich danach, ob die Immobilie bereits einmal vermietet war in den letzten 10 Jahren von dem Vorbesitzer oder aber ich neu in die Vermietung hineingehe. Auch da gibt es eigene Regeln, wie dann die AFA anzusetzen ist. War sie unter 10 Jahre vom Voreigentümer schon vermietet und zu Vermietungszwecken verwendet worden, so muss ich den Absetzungsbetrag jährlich weiterführen, den der Vorbesitzer gehabt hat. Habe ich es neu, dann wird es alle Anschaffungskosten, das heißt der Kaufpreis, bloß die Maklergebühr, plus die Grunderwerbsteuer, Grundeintragungsgebühr und die Kosten für das Notariat zusammenzählen, die dann die Basis meiner Abschreibung sind.
Wenn ich jetzt da ein Mietobjekt habe, ich sage mal, die Erhaltung kostet ja auch Geld, ne? Sprich, ich habe auch einen Erhaltungsaufwand. Wie behandle ich diesen steuerlich?
Also der Erhaltungsaufwand, man muss hier jetzt wieder grundlegend unterscheiden, ob ich eine Wohnung, die zum Beispiel in einer Wohnungseigentumsgemeinschaft ist, oder eine Wohnung oder ein anderes Objekt, das also jetzt nicht in einer größeren Gemeinschaft
ist. Nee, ich rede einmal von einem generellen Instandhaltungsaufwand, wenn ich sage, ich muss einmal das Stiegenhaus ausmalen oder ich habe Arbeiten an der Fassade, ich muss den Verputz ausbessern, gewisse Gebäudeteile erneuern, was auch immer.
Ja, das ist genau der Punkt, dass wenn mir ein ganzes Gebäude gehört und ich dieses ganze Gebäude und nicht nur die Wohnung darin vermiete, dann kann ich das auf 15 Jahre absetzen, wobei jedes Jahr ein 15. als Abschreibeposten in die Werbungskosten kommt.
Mhm. Elisabeth, Entschuldigung, wenn ich dich da jetzt gleich einmal unterbrechen muss, aber was ist jetzt der Unterschied zwischen AFA und eben dieser 15. Absetzung?
Also die AFA ist der Begriff für Absetzbetrag für Abnützung. Und das wäre eben jetzt auf die Restnutzungsdauer, diese 2,5% bzw. 66,67 Jahre, die ist halbjährlich anzusetzen im Jahre des Beginns und des Endes. Wenn das also im zweiten Halbjahr angeschafft wird und im ersten Halbjahr endet. Die 15. Absetzung bezieht sich immer auf ein ganzes Jahr. Egal, wann sie gestartet wird, ob die jetzt im Dezember gestartet wird oder im Jänner, es ist immer das ganze Jahresfünfzehntel als Werbungskosten absetzbar.
Und in dem Zusammenhang taucht auch der Begriff Herstellungsaufwand bei mir auf. Was versteht man jetzt darunter?
Der Herstellungsaufwand, das sind jetzt ganz spezielle nach dem Gesetz geregelte Aufwendungen, die zum Beispiel nach dem Denkmalschutzgesetz, weil es denkmalschützerische Interessen betrifft, oder Aufwendungen für die Erhaltung, Verbesserung und Zusammenlegung zum Beispiel sind, oder auch für bestimmte Sanierungsmaßnahmen, die gefördert werden durch Landesdarlehen, durch Bundesförderungen. Diese sind jetzt auf die Restnutzungsdauer des Gebäudes im Wege der AFA abzusetzen. Das heißt, mache ich das jetzt, ich habe eine Restnutzungsdauer von 40 Jahren für das Gebäude, so habe ich auch jetzt eine für die Herstellungsaufwendungen noch 40 Jahre, die auf 40 Jahre zu verteilen.
Du bist auf der Suche nach einem Steuerberater? Dann bist du bei Hofer Leitinger Steuerberatung gut aufgehoben. Nutze jetzt die Möglichkeit eines kostenlosen Erstgesprächs. Denkbar, machbar. Mehr dazu unter www.hoferleitinger.at.
Elisabeth, in dem Zusammenhang mit der Vermietung oder auch Kauf zu Vermietungszwecken von Immobilien taucht auch der Begriff Liebhaberei auf. Was bedeutet jetzt Liebhaberei?
Also als Liebhaberei versteht das Gesetz die Tätigkeit eines Steuerpflichtigen, der eine Gewinnermittlungsart nicht zur Absicht der Gewinnerzielung, sondern als Verlustausgleich ansieht. Das ist besonders dann, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Wohnung gekauft habe mit Kredit, wo ich sehr hohe Kreditrückzahlungen habe und dann über einen Betrachtungszeitraum von 25 bis 28 Jahren keine Gesamtüberschüsse, Gewinne erzielen kann. Das Finanzamt meint dann dazu, dass es eben sich um Liebhaberei handeln würde, sodass diese nicht mehr steuerrelevant sind. Das heißt aber auch kein Absetzposten mehr gegenüber der anderen Steuern.
Das heißt, was bedeutet Liebhaberei bei der Einkommensteuer dann?
Das heißt dann, dass sie nicht hineingerechnet wird, solange das ein negatives Ergebnis hat.
Und was bedeutet Liebhaberei bei der Umsatzsteuer?
Naja, die Liebhaberei bei der Umsatzsteuer würde eigentlich in dem Sinn kein Ergebnis ergeben, nur im Zusammenhang mit der Einkommensteuer, wo eben die Gewinnerzielungsabsicht im Vordergrund steht.
Elisabeth, Liebhaberei kann ja auch sehr schnell unterstellt werden. Wie wirkt man dem jetzt entgegen?
Am besten ist es dann, man legt dem Finanzamt eine sogenannte Prognoserechnung über 25 Jahre. Da prognostiziert man unter gewissen Parametern, was in diesem Betrachtungszeitraum passieren wird und ab wann mit einem Gewinnergebnis, ein Gesamtgewinnergebnis zu rechnen ist.
Das heißt, was bezweckt diese Prognoserechnung?
Die Prognoserechnung bezweckt, dass ich jetzt dies voll und ganz einkommensteuerlich, aber auch umsatzsteuerrechtlich ansetzen kann.
Gut, das ist jetzt einmal beim Kauf der Immobilie. Aber ich denke ja auch weiter in die Zukunft, was ist, wenn ich diese Immobilie mal wieder verkaufe? Mit welcher Steuer ist dann zu rechnen?
Da kommt dann die Immobilienertragssteuer ins Spiel, die dann auf den Ertrag, das ist der Unterschied zwischen Kaufpreis und Verkaufspreis, grob gesagt, entsteht. Habe ich in den letzten 10 Jahren, mindestens die letzten 5 Jahre, diese Wohnung nicht als Hauptwohnsitz genutzt, sondern sie rein zur Vermietung und Verpachtungszwecken, so wird sie in voller Höhe fällig.
Elisabeth, wenn ich jetzt da eine Immobilie vermiete, bin ich dann gleich Unternehmerin?
Also Unternehmerin bin ich in dem Sinn, dass ich Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung lukriere. So wie bei anderen Einkunftsorten habe ich natürlich die Kleinunternehmerregelung, bis zu der ich keine Umsatzsteuer abführen muss oder angeben muss. Sehr wohl aber kann ich freiwillig zur Regelbesteuerung optieren. Das hat dann zum Beispiel einen großen Sinn, wenn ich größere Anschaffungen für Reparaturen, neue Küche, Böden oder sonstiges habe, die ich mir dann als Vorsteuer bereits holen kann. Muss man sich genau anschauen und auch berechnen, ob sich das auszahlt oder nicht.
Genau, nochmals den Hinweis zur Kleinunternehmerregelung, zur neuen, haben wir eine eigene Podcast-Folge. Da kann man sich im Detail dann anhören, welche Vor- und Nachteile sich daraus ergeben. Es ist ja auch so, dass ich hier und da wenn ich eine Immobilie habe, sprich eine Wohnung, dass ich die auch gemischt nutze, also sprich privat und unternehmerisch. Worauf muss ich da dann achten?
Da muss ich schauen, welchen Anteil davon privat und welche zur Vermietung und Verpachtung ich heranziehe. Und das müsste dann unterschieden werden und auch geteilt bei den Kosten zwischen Privatanteil und den Aufwendungen.
Hättest du da vielleicht ein Beispiel für uns? Wann ist das der Fall?
Also zum Beispiel, ich habe jetzt eine große Wohnung und würde in dieser Wohnung heraus ein Drittel vermieten. Egal auf welche Art und Weise, ob als Kurzzeitvermietung oder Langzeitvermietung. So kann ich jetzt die Einnahmen, muss ich natürlich komplett hineinnehmen. Aber bei den Aufwendungen, welche zum Beispiel die AFA, die Betriebskosten, die Heizkosten, die Instandhaltungskosten und alle anderen Kosten, müsste ich jetzt eben so aufteilen, dass es ein Drittel kann ich in die Werbungskosten hineinnehmen und 2 Drittel wären als Privatanteil auszuscheiden.
Perfekt. Ich glaube, Elisabeth, jetzt haben wir mal einen guten Überblick zum Thema Vermietung von Immobilien als Privatperson erhalten. Natürlich, wenn man das als Unternehmer macht, also sprich, wenn ich eine GmbH habe und ich vermiete oder verpachte große Grundstücke etc., dann ist das dann natürlich wieder eine ganz andere Geschichte. Wenn es jetzt aber zu unserem Thema Fragen gibt, wie kann man dich am besten erreichen?
Also mich erreicht man am besten über Oberleitinger, unsere Steuerberatungskanzlei.
Genau, die E-Mail-Adresse lautet hier graz@hoferleitinger.at und natürlich könnt ihr eure Fragen auch über unsere Social-Media-Kanäle stellen. Wir leiten die gerne an Elisabeth und an das Team der Hoferleitinger Steuerberatung weiter. Dankeschön an euch fürs Zuhören und danke dir, Elisabeth. Tschüss!
Grüß euch und bis bald.
Das war Steueraffe. Wenn ihr noch Fragen, Wünsche oder Anregungen habt, nutzt die Social Media Kanäle. Den Steueraffen findet ihr auf Facebook und auf Instagram. Hinterlasst einfach ein Like oder einen Kommentar. Und wenn ihr keine Podcast-Folge mehr verpassen wollt, dann abonniert den Steueraffen in eurer favorisierten Podcast-App. Weitere Infos findet ihr auch unter www.steueraffe.at. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, gut gebrüllt im Steuerdschungel.